Bisher hatte Arche nichts über einen zweitgeborenen Sohn des Herrn der Ian-Plantage herausfinden können, aber er war in seiner Bewegungsfreiheit äußerst eingeschränkt. Sie hatte ihm nur gestattet, sich Kiin und den anderen zu erkennen zu geben. Sarena hatte keine Ahnung, warum er im Gegensatz zu anderen Seonen überlebt hatte, doch sie wollte auf keinen Fall das Überraschungsmoment einbüßen, das seine Existenz ihr eventuell verschaffen könnte. Der Doula Galadon schlurfte zu einem Sessel und setzte sich. Anscheinend war ihm jetzt erst klar geworden, dass sie ihn nicht so bald aufbrechen würden. Dann schloss er die Augen und schien einzuschlafen. Er mochte ungewöhnlich pessimistisch sein, aber er war letzten Endes eben doch ein Doula. Es hieß, seine Landsleute seien so entspannt, dass sie jederzeit und an jedem Ort einschlafen konnten. Sarene musterte den Hünen. Galadon schien sie nicht zu mögen. Andererseits war er so ausgesprochen miesepetrig, dass sich das schwer sagen ließ. Manchmal schien er ein wahrer Wissensquell zu sein, aber auf anderen Gebieten kannte er sich überhaupt nicht aus, was ihm allerdings nicht das Geringste auszumachen schien. Ihm schien nichts etwas anhaben zu können. Gleichzeitig beklagte er sich aber in einem Fort über alles und jeden. Als Arche zurückkehrte, hatte Sarene ihre Aufmerksamkeit längst wieder dem Buch über politische Vertuschungsaktionen gewidmet. Das Seon musste sich räuspern, bevor sie seine Anwesenheit auch nur bemerkte. Lebensgeist blickte ebenfalls auf, wohingegen der Doula weiter schnarchte, bis sein Freund ihm mit dem Ellbogen in die Seite stieß. Dann richteten sich alle drei Augenpaare auf Arche.
»Und?« wollte Sarene wissen.
»Es ist geschehen, Milady«, erklärte Arche ihnen. »Tel-Ri ist König.«
Herathen stand im Mondschein auf der elantrischen Stadtmauer und betrachtete voller Neugier das Loch. Eines der verbarrikadierten Treppenhäuser war gewaltsam aufgebrochen worden und man hatte die Planken entfernt. Das Loch sah beinahe aus, als sei es von Nagetieren verursacht worden, elantrischen Nagetieren, die aus ihrem Nest entfliehen wollten. Dies war einer der Mauerabschnitte, den die Stadtwache sauber hielt, und mehrere Schleimspuren bewiesen nur zu deutlich, dass die von unten mehrmals oben auf der Mauer gewesen waren. Herathen schlenderte von dem Treppenaufgang weg. Wahrscheinlich war er der Einzige, der von dem Loch wusste. Elantris wurde derzeit nur von zwei oder drei Wachen beaufsichtigt, und sie machten nur wenige oder gar keine Rundgänge auf der Mauer. Er würde den Wachen erst einmal nichts von dem Loch erzählen. Es war ihm gleichgültig, ob die Elantrier sich aus ihrer Stadt schlichen. Sie würden nicht weit kommen, dafür sahen sie zu auffällig aus. Außerdem wollte er die Menschen nicht im Hinblick auf Elantris in Unruhe versetzen. Sie sollten sich auf ihren neuen König und die politische Allianz konzentrieren, die er demnächst verkünden würde. Er ging weiter, Elantris zu seiner Rechten, Kae zu seiner Linken. Im Abenddunkel glitzerte eine Ansammlung von Lichtern, der königliche Palast, der nun der Wohnsitz Tel-Ris war. Die arelischen Adligen, die erpicht waren, ihrem neuen König ihre Ergebenheit zu demonstrieren, waren beinahe alle auf seinem Krönungsfest erschienen, jeder Einzelne darum wetteifernd, seine Loyalität unter Beweis zu stellen. Und der wichtigtuerische ehemalige Herzog genoss die allgemeine Aufmerksamkeit offensichtlich. Herathen schlenderte in der ruhigen Nacht weiter. Seine Füße verursachten klirrende Geräusche auf den Steinen. Tel-Ris Krönung war mit dem zu erwartenden Pomp abgelaufen. Der ehemalige Herzog, nun König, war leicht zu durchschauen, und jemand, der sich leicht durchschauen ließ, ließ sich ebenso leicht manipulieren. Er sollte die derzeitige Zerstreuung ruhig genießen. Schon nahte der Zeitpunkt, an dem es alte Schulden zu begleichen galt. Tel-Ri würde zweifellos mehr Geld von Herathen fordern, bevor er zum Schuh-de-Red übertrat. Er würde sich selbst für schlau halten und davon ausgehen, dass die Krone ihm noch mehr Gewicht bei seinen Verhandlungen mit Fjorden verlieh. Herathen würde selbstverständlich mit gespielter Empörung auf die Geldforderungen reagieren, allerdings die ganze Zeit über Wissen, wofür Tel-Ri jegliches Verständnis fehlte, Macht hatte nichts mit Vermögen zu tun, sondern mit Kontrolle. Geld war wertlos bei einem Mann, der sich nicht kaufen ließ. Der König würde niemals begreifen, dass die von ihm geforderten Wirrlinge ihm keine Macht verschaffen, sondern ihn der Macht eines anderen ausliefern würden. Während er seine Geldgier befriedigte, würde ihm Arelon nach und nach entgleiten. Hyrateen schüttelte den Kopf. Ihn plagten leichte Gewissensbisse. Er benutzte Tel'ri, weil der König sich so wunderbar als Werkzeug eignete. Doch in Tel'ris Herzen würde es zu keiner Bekehrung kommen, keiner echten Annahme Jadets oder seines Reiches. Tel'ris Schwüre würden so leer sein wie sein Thron machtlos, und dennoch würde Hyrateen ihn benutzen. Es war nur logisch, und Hyrateen hatte begriffen, dass die Stärke seines eigenen Glaubens in der Logik begründet lag. Tel'ri mochte nicht glauben, aber seine Kinder, im deretischen Glauben erzogen, würden es tun. Die bedeutungslose Bekehrung eines einzigen Mannes würde einem ganzen Königreich die Erlösung bringen. Im Gehen galten Hyrateens Blicke immer wieder den dunklen Straßen von Elantris. Er versuchte zwar, seine Gedanken auf Tel'ri und die bevorstehende Eroberung Arelons zu richten, aber eine andere Angelegenheit nagte an ihm. Widerwillig musste Hyrateen sich eingestehen, dass es an diesem Abend einen bestimmten Grund für seinen Spaziergang auf der Mauer von Elantris gegeben hatte. Er machte sich Sorgen um die Prinzessin. Das Gefühl bereitete ihm natürlich Kopfzerbrechen, aber er leugnete nicht, dass er auf diese Weise empfand. Sarene war eine wunderbare Gegenspielerin gewesen, und er wusste, wie gefährlich Elantris sein konnte. Das war ihm klar gewesen, als er den Befehl erteilt hatte, sie zu vergiften. Er war zu dem Schluss gekommen, dass der Nutzen das Risiko wert war. Nach 3 Tagen des Wartens begann seine Entschlossenheit jedoch ins Wanken zu geraten. Die Prinzessin musste aus mehr als einem Grund am Leben bleiben. Also beobachtete Hyrateen die Straßen in der törichten Hoffnung, sie vielleicht unten zu erspähen und sein Gewissen beruhigen zu können, weil sie unversehrt war. Selbstverständlich aber hatte er nichts dergleichen gesehen, ja, an diesem Abend schienen überhaupt keine Elantrier unterwegs zu sein. Hyrateen wusste nicht, ob sie sich einfach nur in andere Stadtteile zurückgezogen hatten oder ob die Gewalt an dem Ort derart überhand genommen hatte, dass sie sich gegenseitig umgebracht hatten. Um der Prinzessin willen hoffte er, dass Letzteres nicht der Fall war.
»Ihr seid Giorn Hyrateen«,
erklang auf einmal eine Stimme. Hyrateen wirbelte herum und suchte nach dem Mann, der sich ihm ungesehen und geräuschlos genähert hatte. Hinter ihm schwebte ein Seon, das kraftvoll in der Dunkelheit leuchtete. Hyrateen kniff die Augen zusammen und entzifferte das Aon in der Mitte des Seons. Dio.
»Das bin ich«, sagte Hyrateen vorsichtig. »Ich komme im Namen meines Herrn, König Eventeus von Theod«, sagte das Seon mit melodiöser Stimme. »Er wünscht, mit euch zu sprechen«,